Erst einmal guten Morgen. Erstmal wunderschön, hier bei euch zu sein. Es ist sehr schön, immer wieder hierher zu kommen, wenn man auch mit einem Luftdruck zu kämpfen hatte. Und mir wird es dann schon immer schwummerig im Auto. Aber gut, mein Mann ist ein super Fahrer, also wir sind gut angekommen, dank Gottes Hilfe. Und jetzt habe ich eine Riesenfrage an euch. Ihr dürft aktiv antworten. Mut zu Veränderung. Habt ihr schon irgendeine Veränderung erlebt? Gibt es Veränderungen bei euch oder war das schon von Baby bis heute euer Leben? Ja, bitte?
Der Einzug des Internets im allgemeinen Leben.
Das ja.
Ist eine ziemlich große Veränderung in der gesamten Gesellschaft.
Dankeschön. Mut zu Veränderung. Schön, dass du da bist. Mut zu Veränderung. Habt ihr Veränderung erlebt? Also ich meine, bei mir fing das mal so an, ich war mal ein Baby, keine Ahnung mehr ganz so, was da alles war. Dann wurde ich ein Kind, dann kam ich in die Schule, dann lernte ich den Traum meines Lebens kennen, mit dem ich jetzt fast 39 Jahre verheiratet bin und wir einen neuen Lebensabschnitt jetzt haben, seit ein paar Monaten, weil unser Jüngster ausgezogen ist von 4 Kindern. Ich habe 4 Enkelkinder, also bei mir verändert sich immer was. Deswegen wundere ich mich, dass sich hier überhaupt keiner meldet und eine Veränderung erlebt hat, außer Nathanael. Jürgen, Christoph und nochmal.
Also es verändert sich doch eigentlich alles, ständig. Also ich wüsste nicht, also Thomas hat eine Geschichte erzählt, dass er eigentlich jetzt die Woche, also heute gar nicht da wäre. Und ja, nach 2 Tagen ist er dann wieder... hast du da sozusagen wieder aufgehört. Ich habe damit gar nicht gerechnet, dass du heute da bist. Und ja, das ist doch so passieren, also der Mensch denkt und Gott denkt, also die Dinge passieren permanent anders. Und was ich heute für meinen Arbeitstag plane, oder also am Montag für meinen Arbeitstag plane, das kann ganz schnell bei mir innerhalb von wenigen Stunden wieder sich komplett umwerfen. Weil der eine was absagt und jemand anderes irgendwie einen Notfall hat. Und ja, so ist das eigentlich doch permanent.
Dankeschön, so eine rege Anteilnahme, Chris.
Also das Leben ändert sich ja ständig, ja, und das Leben um dich herum auch. Man kommt gar nicht aus einer Veränderung heraus, man kann es da gar nicht herausfehlen. Aber wenn du vom Mut sprichst, dann ist das ja etwas Bewusstes, also etwas tun bewusst, mit dem ich mich vielleicht sehr schwer gefühlt habe. Wo ich nicht weiß, wo ich dann enden werde. Das finde ich spannend. Und da hast du ein schönes Beispiel genannt, unsere Hochzeit.
Ja, es hätte auch anders ausgehen können. Ja, bitte.
Mut zur Veränderung, beziehungsweise genau das Gegenteil. Ich kann mich erinnern, damals, vor 400 Jahren, als ich dann als kleines Kind irgendwann an der Zeit war, dass es in den Kindergarten musste. Das fand ich schrecklich, weil ich hatte dann nicht mehr die Zeit für mich zum Spielen, sondern ich musste in den Kindergarten. Das war eine ganz schreckliche Veränderung damals, schon als Kind.
Dankeschön.
Das ist, da hatte ich denn nicht so viel Mut zur Veränderung. Aber generell muss ich sagen, finde ich, Veränderung ist wichtig, weil sonst entwickeln wir uns als persönlichen Menschen, als Gesellschaften allgemein, technologisch ja nicht weiter. Nur ich bin persönlich immer noch so ein Mensch, der eigentlich gerne die Macht des Gewohnheits hat und sich von sich aus relativ wenig ändert und dann so immer so ein bisschen im Hinterkopf hat, irgendwie braucht man schon so einen externen Puls, um sich doch zu verändern, weil Veränderung ist ja wichtig, auch wenn es halt unbequem ist.
Ja, vielen Dank. Genau, das ist so der Punkt. Gibt es Menschen in der Bibel, die sich verändert haben? Eine ganze Menge. Und ich möchte heute mit euch 2 Stück näher betrachten. Und da wir eine kleine Gemeinde sind und ich mir überlegt habe, wie bringt man eine kleinere Gemeinde zur Mitarbeit? Das heißt, ich muss ja hier oben nicht nur stehen und aktiv sein. Ich würde gern einen bitten, mit seiner Bibel zu mir zu kommen, der die Bibeltexte liest, die längeren Bibeltexte. Vielleicht einen von den jungen Herrschaften. Habt ihr Lust? Möchte einer die Bibeltexte mitlesen? Ich habe gemerkt, das kam richtig gut in anderen Gemeinden. Ihr seid nicht die Einzige, die so lichte ist. Okay, ihr könnt euch noch überlegen, denn ich möchte mit euch über einen Menschen in der Bibel reden, der wirklich Mut zur Veränderung hatte. Einen Menschen, der eine ganze Menge verändert hat in seinem Leben. Könnt ihr euch vorstellen, mit wem ich anfangen möchte? Es gibt viele, aber der hat mich unheimlich berührt. Zachäus, Maulbeerfeigenbaum, war so die Brücke. Und dazu möchte ich gern Lukas 19, Vers 1 bis 10 lesen. Oder, wenn es geht, lesen lassen. Möchte einer lesen?
Ich kann lesen.
Dankeschön.
Lukas 19,
1 bis 10.
1 bis 10. Und er ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt. Und er war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten: Er ist eingekehrt, bei einem sündigen Mann zu beherbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklagen genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist.
Vielen lieben Dank. Wer war Zachäus? Er war ein Zöllner und hatte einen sehr schlechten Ruf. Jesus holt den ausgestoßenen Sünder Zachäus zurück in die Gemeinschaft. Warum tat das Jesus? Warum holt er Zachäus zurück in die Gemeinschaft? Einen schlechten Mensch, der Leute betrügt? Mal einen Überblick auf die Situation, was damals war. Israel ist von den Römern besetzt. Jericho war eine bedeutende Handelshauptstadt. Da ging der Handel hin, her, also eine sehr reiche Stadt eigentlich. Die römische Verwaltung profitierte vom Handel. An den Grenzübergängen werden auf die Waren und Marktstände Zölle erhoben. Die Römer kassieren nicht selbst ab, das übernehmen einheimische Juden, die das Recht dazu von den Römern gekauft haben. Die Zöllner leben gut davon. Von ihren Landsleuten werden sie dafür verachtet, da sie die Feinde unterstützen, um sich selbst zu bereichern. Sie verlangen mehr von den Leuten, als diese eigentlich zahlen müssen. Unter den römischen Herrschaften hatten die Zöllner das Recht, die Zölle beliebig aufzustocken und so ihr Geld zu verdienen. So betrugen sie ihr Erfolg und die eigene Gewinnspanne zu vergrößern. Entschuldigung mal kurz, ich komme aus einem Land, also das ist jetzt gerade so ein bisschen...
Geht schon wieder weiter, war ein Stau.
Ach so, okay. Entschuldigung, das hat mich ein bisschen... Warum wollte Zachäus Jesus sehen? Was hatte ihn dazu bewegt? Warum wollte er Jesus sehen? Wollen wir Jesus sehen? Wäre sein altes Leben überdrüssig geworden und wusste nicht, wie er es alleine ändern könnte? Und da hörte er von Jesus und bekam Hoffnung? War das ein Grund? Oder hatte er von Jesus Taten bzw. sein Wirken gehört und sehnte sich nach Gemeinschaft mit ihm? Zudem wandte sich Jesus den Geringen und Ausgestoßenen zu. Konnte er Hoffnung haben, von ihm gesehen und angenommen zu werden? Jesus aß mit Sündern an einem Tisch. Lukas 5, Vers 30. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Konnte das alles Jesus angesprochen und einen Wunsch der Veränderung in ihm bewirkt haben? Er war neugierig geworden und begehrte, Jesus zu sehen. Da er doch klein von Gestalt war, sah er nichts hinter der Ansammlung von Menschen, die ebenfalls Jesus sehen wollten. Und jetzt kommen wir zu der Vorstellung, stellt euch vor, ein Maulbeerfeigenbaum. Ich habe mir früher immer vorgestellt, ein Apfelbaum, wo der hochgeklettert ist, weil, naja, Natur ist nicht so meine Biologie. Und dann habe ich recherchiert, wir haben ja ein Internet seit neuem, so seit 20 Jahren. Und wenn man da mal einen Maulbeerfeigenbaum sich anguckt und ein Mensch, der daneben steht, hat mich das ein bisschen erschrocken. Also als Kind steigt man ja auch auf einen Apfelbaum. Früher mal, als man jung war. Jetzt machen das wahrscheinlich die Enkelkinder. Aber habt ihr euch mal überlegt, wie groß so ein Maulbeerfeigenbaum ist? Also, ich habe mir das mal recherchiert. Weil das Bild haben wir jetzt nicht vor Augen. Aber die Maulbeerfeige ist eine halb immergrüner Laubbaum mit einem großen ausladende Krone und einem sehr dicken Stamm. Er erreicht Wuchshöhen von 15 bis 45 Metern. Also, das hat mich erstmal baff gemacht. Ich bin gerade mal 1,84 Meter, also ich kann da also auch nicht einfach hochspringen. Also, wenn man sich das vorstellt, 15 bis 45 Metern. Der Stammdurchmesser hat bis zu 2 Metern, also mich hingelegt und Stamm draus gemacht. Das ist beeindruckend. Und da steigt so ein kleiner Mensch, wenn damals schon klein, muss er ja noch kleiner sein als, keine Ahnung, wie kam der da hoch? Ein Zöllner. Sicherlich hat er auch spöttische Blicke auf sich. Gut, haben wir alle angeguckt, was macht denn der da? So ein feiner Kerl steigt auf einen Baum. Stellt euch mal vor, die Merkel steigt auf einen Baum. Zum Beispiel einfach nur mal so ein Bild, eine hoch angesehene Persönlichkeit steigt auf einen Baum, um jemanden zu sehen. Er hatte ein Ziel und das verfolgt er, Jesus zu sehen. Jesus bewegte es, dass Zacharias ihn unbedingt sehen will und dafür sogar in Kauf nimmt, sich lächerlich zu machen. Somit wendete er sich Zacharias zu und sprach zu ihm in Lukas 19, Vers 5. Wie gelesen, Zacharias, steig eilends herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Sicherlich übersteigt dies die kühnsten Erwartungen des Zacharias. Nicht nur, dass er Jesus sehen kann, er kommt sogar mit zu ihm nach Hause. Und jetzt, meine lieben Damen und Herren, alle, die daheim zu kochen haben oder die Gäste bewirten, Jesus kommt mit nach Hause mit 12 Jüngern. Die ganze Gefolgschaft und die Frau ist bereit, vielleicht für zusätzlich 20, 30 Mann zu kochen. Sind wir dazu bereit? Schaffen wir das auch? Also ich stelle mir das vor in meiner Küche und plötzlich sitzen um meinen Tisch herum nicht nur ein Jesus. In der Geschichte wird ja nur gesagt, Jesus. Der hat jedes Mal eine Gefolgschaft mit sich. Also ich habe immer genug Nudeln. Die 20 Mann würde ich irgendwie immer noch satt kriegen. Irgendwas kriegt man immer noch. Aber stellt euch das mal vor. Hat die Frau gelacht? Hat sie sich gefreut, Jesus zu beherbergen? Und damals gab es ja noch keine getrocknete Nudel, die nur ins heiße Wasser geschmissen werden musste. Sie musste wirklich was tun. Auch das wird einfach so nebenbei. Er kam mit. Ich freue mich auch immer, wenn Christoph unerwartet Gäste mitbringt. Also sind wir dazu bestimmt alle auch bereit, oder? Kein Wunder, dass sich die Menschen, die das sahen, murren und es nicht fassen können, denn er ist nicht zu ihnen eingekehrt, sondern zu einem Sünder. Hier gibt's auch noch Neid. Die anderen Frauen wollten das nämlich tun. Ich interpretiere das jetzt mal so ein bisschen flapsig. Wie hätten wir das empfunden? Sind wir alle bereit, einfach mal so Gäste aufzunehmen? Ihr dürft gerne antworten. Wollten wir das überhaupt? Ich sehe gedrücktes Folgen. Okay. Der Menschensohn ist nicht gekommen zu denen, die angesehen sind und ehrbar leben. Er ist vor allem zu denen gekommen, die verloren sind. Matthäus 9, Vers 12. Jesus hörte das und antwortet, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Indem sich Zachäus zum Narren macht und auf einen Maulbeerfeigenbaum klettert, wird er von Jesus gesehen. Jesus möchte, dass alle Menschen selig werden und sucht besonders die, die verloren sind, und geht ihnen nach. Wer sich so angesprochen und davon ergriffen fühlt wie Zachäus, der ist bereit, etwas in seinem Leben zu ändern. Zachäus teilt aus diesen neu erfahrenen Reichtum des Heils gerne aus und lässt andere an seiner Veränderung teilhaben. Er gibt den Armen von seinem Besitz die Hälfte und demjenigen, den er betrogen hat, wie Nathalie gerade gesagt hat, das Vierfache zurück. Zachäus verändert sein Leben, aber er lässt nicht das Alte hinter sich. Er bleibt seinem Beruf und seinem Umfeld treu. Er fühlt sich nicht zu einer neuen Aufgabe verpflichtet, dennoch gibt er sein Leben eine völlig neue Richtung. Er teilt seinen Besitz und macht das getane Unrecht wieder gut. Große Sympathien und Anerkennung sind ihm nun gewiss. In der Bibel haben wir weitere Beispiele von Menschen, die Mut zur Veränderung haben. Denken wir an Rahab, Ruth, Petrus, Paulus und viele, viele mehr. Schauen wir uns ebenfalls Petrus an und seinen Mut zur Veränderung. Dazu möchte ich jemand bitten, Johannes 1, Vers 40 bis 44 zu lesen. Johannes 1, 40 bis 44. Ja, Jürgen, bitte? Christoph.
Andreas war einer der beiden Jünger, die Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Er war der Bruder von Simon Petrus. Andreas traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt, der Christus. Er brachte Simon zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Dich wird man Kephas nennen, das heißt übersetzt, Petrus und bedeutet Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf er Philippus. Jesus sagt zu ihm, folge mir. Philippus kam aus Bethsaida, das ist die Stadt, aus der auch Andreas und Petrus stammten.
Also hier erfahren wir eigentlich doch ganz wenig aus von Petrus. Fast unbedeutend. Wir wissen jetzt, woher er herkommt. Bethsaida, dass er der Sohn von Johannes ist, der Bruder Andreas heißt. Und dass er einer von den 12 Jüngern wird. Weiter möchte ich jemanden dazu bitten, Lukas 5, Vers 1 bis 11 zu lesen. Lukas 5, Vers 1 bis 11. Chris? Okay.
Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und er bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und er lehrte die Volksmenge vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschloss sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen, und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Gehe von mir aus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ins Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach.
Dankeschön. Sind wir auch bedingungslos bereit, alles zu verlassen und uns und Jesus nachzufolgen? Müssen wir alles verlassen, um Jesus nachzufolgen? Denn immerhin, Petrus war verheiratet, denn er hatte eine Schwiegermutter, was wir nachlesen können in Matthäus 8, Vers 14. Und Jesus kam in das Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter zu Bett lag und hatte das Fieber. Also eine Ehe war keine Ausrede, aber müssen wir wirklich alles verlassen? Können wir nicht auch da dienen, wo wir sind? Sind es nicht auch nur Beispiele, verschiedene Beispiele? Dient nicht jeder da, wo er hingestellt wird von Gott? Es muss nicht immer gleich krass sein. Petrus hatte nämlich eine besondere Stellung bei den 12 Aposteln Jesus. Ich nenne euch mal einige. Jesus wählte nämlich bei bestimmten Gelegenheiten immer 3 seiner Aposteln, die zu der engeren Jüngerschar galten. Und dazu gehört Petrus. Die 3 Namen der engeren Auswahl ist, jeder weiß es wahrscheinlich, Petrus, Jakobus und Johannes. Sein Charakter, also der von Petrus, war impulsiv und energisch. Er wollte auf dem Wasser Jesus entgegengehen. Seine starke Zuneigung zu Jesus führte dazu, dass er sich Jesus, als er über seine kommenden Leiden sprach, widersetzte. Dafür wurde er von Jesus zurechtgewiesen. Also, was ich bis jetzt lese, noch nicht so der einfache Typus. Also, er war noch auf dem Weg, glaube ich. Sind wir noch auf dem Weg? Er verleugnete 3-mal Jesus, aber Jesus betete für ihn, dass sein Glauben nicht versagen möge. Seine Reue war echt und er folgte unmittelbar. Er wurde von Jesus völlig wiederhergestellt, der ihn 3-mal fragte, ob er ihn liebt. Jesus vertraut ihm darauf die Fürsorge für seine Schafe und Lämmer an. Das war am Ende von seinem Wirken. Das heißt, Petrus brauchte circa 3 Jahre, um zu wachsen. Vielleicht brauchen hier die einen oder anderen länger. Mein Wachstum hat länger gebraucht. Petrus hält die Pfingstpredigt, in dem 3000 Menschen das Wort annahmen. 3000 Menschen. Er brachte den Heiden das Evangelium. Am Anfang der Apostelgeschichte fällt auf, wie mutig Petrus sein Zeugnis Ausdruck verleiht. Er stützt sich auf den Jesus, der größer war als er und erhielt seine Kraft vom Heiligen Geist. Dieser Petrus, der am Anfang störrig war, er wurde auf wundersame Weise aus einem Gefängnis gerettet und der Herr hatte ihm zu verstehen gegeben, dass er als Märtyrer sterben würde. Allein bei dem Gedanken, würde ich als Märtyrer sterben? Wenn ich das weiß und er hat seinen Dienst nicht hingeschmissen und versteckt? Denken wir an Jona, der erstmal gar nicht so zufrieden war. Petrus war der Schreiber zweier Briefe, die auch seinen Namen tragen. Somit wurde aus einem unbedeutenden Fischer Petrus der Fels der ersten Gemeinde. Nicht, weil er gleich der Fels war, er wurde von Gott dahin geführt und geformt. Weitere wichtige Aspekte hierzu sehe ich, indem wir lernen, nach vorne zu schauen. Wie gerade eben auch in der Lektion schon erwähnt. Nach vorne. Genauso hinderlich wie den Kopf zu senken und seine Probleme zu fixieren, ist ein ständiger Blick zurück. In Philipper 3, Vers 13 schreibt der Apostel Paulus, meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Gott trägt uns nichts nach. Deshalb dürfen wir die Vergangenheit ruhen lassen und uns auf das Zukünftige freuen, das Gott für uns bereithält. Ebenfalls sollten wir lernen, uns selbst zu vergeben. Galater 5, Vers 14, den zweiten Teil, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Keine leichte Sache. Viele von uns fällt es schwer, sich selbst zu lieben und zu vergeben. Selbstanklage und Enttäuschung lähmen uns. Jesus hat uns ein für alle Mal vergeben. Deshalb dürfen auch wir uns vergeben. Aber auch andere zu vergeben ist ein wichtiger Schritt. Wer sich selbst annimmt und vergeben hat, der ist frei, mit anderen versöhnt zu leben. Es ist nicht möglich, mit allen Menschen gut auszukommen und es allen recht zu machen. Es ist auch nicht wichtig, von heute auf morgen zu vergeben oder vergeben zu können. Es gibt Leid, es gibt Verletzungen. Die dauern Jahre, bis man die vergeben kann. Aber wir können uns auf den Weg machen, wenn wir wollen. Eine Vergebung ist nie gezwungen und kann nur aus uns von innen heraus entstehen. Keine Vergebung darf gezwungen sein und von vorne oder von irgendjemand genötigt werden. Eine Vergebung ist ein Wachstum. Und wer sich selbst annimmt und vergeben hat, der wird sich wohler fühlen, wenn er sich auf den Weg macht. Aber wir können jeden Menschen, den wir vielleicht nicht unbedingt lieben können, respektieren. Damit werfen wir den Ballast ab und können nur gewinnen. Und zu guter Letzt unsere Träume leben. Gott hat uns mit besonderen Fähigkeiten und Charakterzügen ausgestattet. Machen wir uns auf die Entdeckungsreise. Was sind unsere Stärken? In welchen Bereichen erhalten wir aufrichtiges Lob von anderen Menschen? Bekommen wir Lob? Wovon träumen wir? Bittet Gott, dass er eure Gedanken und Vorstellungen mit seinen in Einklang bringt. Er wird uns erfüllen und glücklich machen, in unsere Bestimmung und Berufung zu leben. Wer bereit ist zu einer Veränderung, kann dies ebenfalls schaffen und sein Leben eine neue Richtung geben. Doch es bleibt die fortwährende Aufgabe für uns, für Veränderung bereit zu sein. Mehr kann unser Glauben nicht bewirken, als dass er das Herz tröstet und es zufrieden macht und uns Mut zur Veränderung schenkt. Eine bessere Welt braucht Veränderung Und jede Veränderung beginnt bei mir. Jetzt möchte ich euch bitten, zum Gebet stehen zu bleiben. Wer möchte, darf auch niederknien oder wie auch immer. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns so reich beschenkt hast mit deiner Erlösung, dass du uns gelehrt hast, dass wir uns auch verändern können, wenn wir dich in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen, so wie es Jesus uns gelehrt hat und uns niemals alleine lässt. Bitte segne uns alle für die kommende Woche und sei mit uns. Du weißt, was wir alle bedürfen. Amen. Ihr dürft stehen bleiben. Wir singen jetzt das Lied 212. Ich wünsche euch eine wunderschöne, gesegnete neue Woche. Dann kommt alle gut heim.